Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo, schön, dass ihr wieder bei Tomoni Pierce zuhört. Ich bin Elisa, ich bin 19 Jahre alt und ich mache gerade mein FSJ in einem Kinder- und Jugendhilfezentrum und gegenüber von mir sitzt der Jörn.
Hi, ich bin der Jörn, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, niedergelassen in eigener Praxis. Schön, mit dir heute hier zusammenzusitzen.
Ja, heute sprechen wir über das Thema Suizidalität. Jörn, möchtest du mal anfangen und vielleicht erzählen, wie viele Menschen sich das Leben nehmen?
Ich habe mal nach den aktuellen Zahlen geschaut, zumindest von 23. Da waren das in Deutschland 10.300 Menschen, die sich das Leben genommen haben. Und das waren 70% Männer ungefähr und 30% Frauen. Das ist auch bei Jugendlichen so, dass es also mehr, dann zumindest so ab 15, mehr Männer sind, also mehr jugendliche Männer, die sich umbringen. Und die Frauen haben aber zuvor mehr Suizidversuche, bis 2 bis 3 Mal häufiger. Und wenn wir von den 10.300 Menschen schauen, wie viel sind da eigentlich Jugendliche, dann sind das 195. Das sind Kinder und Jugendliche bis 19. Man muss aber sagen, dass Suizide im Kindesalter eigentlich total selten sind. Man weiß da vielleicht auch manchmal nicht, ob das dann eher ein Unfall war. Und erst so ab dem Alter von 12 Jahren geht suizidales Erleben eigentlich los. Im Kindesalter ist es absolut selten.
Ist es nicht auch so, dass Suizid bei Kindern und Jugendlichen das irgendwie die dritthäufigste Todesursache ist oder so?
Also wenn man schaut, bei den 10- bis 25-Jährigen, wenn man diesen Bereich nimmt, dann ist es sogar die Todesursache Nummer 1 vor den Verkehrsunfällen und Krebserkrankungen.
Ja, ist schon krass. Irgendwie, das denkt man gar nicht so.
Und die Zahl, wenn man sich überlegt, ist es mit den Suizidgedanken überhaupt? Ist es was Häufiges oder was Seltenes? Da gibt es auch Schulstichproben, auch in Europa. Und da hat man rausgefunden, dass 30,8% aller europäischen Jugendlichen angegeben haben, dass sie schon mal Suizidgedanken hatten.
Jörn, wie viele Suizide gibt es denn eigentlich im Jahr?
Die letzten aktuellen Zahlen gibt es von 2023 und da haben sich in Deutschland 10.300 Menschen das Leben genommen. Davon waren 70% Männer und 30% Frauen. Das war 1,8% mehr als im Jahr 22. Aber seit den 80er Jahren haben wir einen starken Rückgang der Suizide in Deutschland.
Schwankt das dann einfach oder denkst du, das wird dann wieder mehr?
Es gab so die kurze Überlegung, ob Suizidfälle bei Corona zugenommen haben oder die haben zugenommen, aber nur quasi wenig. Man findet schon immer wieder so Prädiktoren, warum was zunimmt. Also man hat zum Beispiel in den Ende der 40er Jahre haben sich unheimlich viele Menschen in Deutschland umgebracht. Da hatte man schon die Vermutung, das war einfach die Kriegstraumata, überhaupt psychische Belastung direkt nach dem Krieg. Und als es dann Deutschland besser ging, Wirtschaftswunder und so, nahm das ab. Und interessant war auch zu sehen, dass in der ehemaligen DDR die Suizidraten höher waren. Und da geht man heute von aus, dass die Präventionsarbeit einmal geringer war, aber auch der Zugang zu Psychotherapie war dort geringer. Und direkt nach der Wende sind da die Zahlen auch sehr stark runtergegangen. Aber generell sieht man, glaube ich, dass Präventionsarbeit mehr gemacht wird und dass auch quasi die Entstigmatisierung von seelischen Erkrankungen und das offene drüber reden dazu beiträgt, dass Menschen sich eher Hilfe suchen. Und glaube ich, der Hauptfaktor dafür, dass Suizide zurückgehen, ist Prävention.
Also das, was wir gerade machen?
Ja, genau.
Von den ganzen Suiziden, wie viele sind dann davon Jugendliche?
Das waren 2023 195 Fälle mit Kindern und Jugendlichen, also bis 19 hat man das gerechnet. Und insgesamt, wenn man jetzt die Rate der 10- bis 25-Jährigen anschaut, ist es auch so, dass der Suizid die Todesursache Nummer 1 ist vor Verkehrsunfällen und Krebserkrankungen. vor dem Alter von 12 gibt es kaum suizidales Erleben. Das hängt auch stark damit zusammen, also mit der kognitiven Entwicklung und wie auch Emotionen verarbeitet werden. Aber was, glaube ich, auch der Hauptfaktor ist, ist, dass bei den Kindern die sozialen Bindungen oft noch mehr intakt sind, beziehungsweise von den Kindern mehr gesucht werden. Also die suchen sich eher zum Trösten an die Erwachsenen, was dann eben im Jugendalter auch zurückgeht, weil die Jugendliche autonomer sein will und dann gar nicht mehr auf diese Ressource zurückgreift. Und erst mit der kognitiven Reife und dem Herausbilden auch sowas wie von Todeskonzepten oder auch abstrakten Denken entstehen dann immer mehr so Fähigkeiten, suizidale Gedanken entwickeln zu können und auch so Gedanken zu haben, das ist jetzt so eine finale Lösung für mich, aus dem Leben zu scheiden. Und es hängt aber auch stark damit zusammen, dass wohl ab dem Alter von 12, 13, 14 auch sowas wie soziale Exposition, also sowas wie ich beschäftige mich mit verschiedenen sozialen Normen und Werten und denke viel über mich und über die Welt nach und vergleiche mich auch ganz viel. Also diese ganzen Prozesse führen oft dann oder können dazu führen, dass dann eben sich die suizidalen Gedanken und Handlungen auch erhöhen bei Jugendlichen.
Wie viele Suizidversuche gibt es denn generell und dann bei Jugendlichen?
Also es gibt ich habe jetzt nur die Zahl für die Jugendlichen. Es gibt eine Schulstudie mit 9-Klässlern und da hat man herausgefunden, dass in ungefähr zwischen 6 und 10% der Jugendlichen haben einen Suizidversuch schon unternommen. Also wenn man das mal runterrechnet auf eine Klasse von 25 Jugendlichen, dann wären das ungefähr 2. Also das finde ich schon wieder eigentlich sehr, sehr hoch. Wenn man so überlegt, man sitzt in der Klasse, 25 Jugendliche, kann man von ausgehen, 2 darunter haben schon einen Suizidversuch unternommen.
Ja, ist schon viel.
Man weiß, dass weibliche Jugendliche das 2 bis 3 Mal häufiger Suizidversuche unternehmen als die männlichen Jugendlichen. Und dann so ab 15 gibt es so einen Wechsel. Ab da findet es quasi mehr statt, dass es die jugendlichen Männer machen. Und dann leider auch quasi final erfolgreich. Und da kommt es dann zu, also dann sieht man quasi dieselbe Statistik wie auch bei den Erwachsenen, dass es also eben 70% Männer sind und 30% Frauen, die sich suizidieren.
Ja, jetzt nochmal ganz kurz, also bei den Versuchen ändert sich das dann auch später? Also sind es dann mehr Männer oder sind Versuche mehr Frauen und dann die Suizide dann mehr Männer?
Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es im Jugendalter so ist, dass die jugendlichen Frauen oder Mädchen das 2 bis 3 Mal häufiger Suizidversuche unternehmen als die Jungs. Und dann eben ab 15, die häufiger erfolgreich sind.
Haben Frauen mehr Suizidversuche und Männer sind halt einfach erfolgreicher, in Anführungszeichen?
Genau.
Oder ändert sich das dann auch irgendwie ab 15 oder 19?
Nee, das ändert sich auch nicht. Also die Frauen haben weiterhin häufigere Suizidversuche und die Männer sterben aber häufiger durch Suizid. Gibt es auch einen Fachbegriff für Gender-Paradox des Suizids? Vielleicht noch einen Fakt zu den Suizidgedanken?
Ja.
Da gibt es auch eine interessante Studie aus dem europäischen Raum, der besagt, dass ungefähr 30% aller Jugendlichen Suizidgedanken schon gehabt haben. Wenn man sich das überlegt, wie viel sind das, dann wäre das auch in so einer Klasse jeder Dritte. Sehr, sehr viele.
Was sind denn so Anzeichen für Suizidalität oder ja, also wie könnte man das denn erkennen bei anderen Leuten?
Also da gibt es so sehr verschiedene Stufen, ab wann man als suizidal gilt. Also ich denke, die meisten, gerade wenn wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, jeder dritte Jugendliche hatte schon Suizidgedanken. Das ist ja bei, also Erwachsene waren ja auch mal jugendlich. Also das ist ja, also betrifft es ja nachher jeden Mensch. Das ist erstmal, sieht man auch daran erstmal auch gar nicht komisch oder selten oder seltsam, sondern was auch sehr Übliches. Und wenn man das so bei sich verspürt und das merkt, dann wird das einen vermutlich sehr irritieren. Aber wenn das nicht weiter so bedrängt und nicht sehr häufig kommt, dann ist das eigentlich erstmal nicht so ein großer Anlass zur Sorge. Das, was wir aber vermutlich insgesamt so als suizidal eher beschreiben, ist, wenn es stärker wird und in der letzten Konsequenz, wenn Menschen sich schon sehr, sehr eingeengt fühlen, sowas wie Hoffnungslosigkeit und starke Traurigkeit ausstrahlen, nicht mehr irgendwie keinerlei Hoffnung mehr haben, sich zurückziehen. Das fände ich aber auch jetzt spannend, in unserem Kontext mal drüber zu sprechen, wie das bei dir war, ob du dich erinnern kannst und erzählen magst, wie das war, als du irgendwie so das bei dir gemerkt hast.
Ich glaube, so als ich 14 war, also so in die Pubertät gekommen bin, okay, ein bisschen früher vielleicht, aber so ungefähr 13, 14, da war das irgendwie normal für mich, sich halt mit dem Tod zu beschäftigen und dann halt auch darüber nachzudenken, also halt über Suizid. Und ich finde.
Aber du hattest du da schon so ein, irgendwie so einen Leidensdruck oder sowas Depressives? Oder war das mehr so was Philosophisches?
Nee, also ich hatte einen Freund, dem es nicht gut ging und der sich auch selbst verletzt hat. Mhm. Und irgendwie kam ich halt dann dadurch so mit dem Thema in Kontakt. Und also es, mir ging es schon nicht so ganz gut, aber es war nicht so, also ich würde eher sagen, das ist das, was du gerade beschrieben hast, war also dieses, dass man schon darüber nachdenkt, jetzt nicht weiter. Also es ist kein großer Grund zur Sorge, es ist, man ist halt eigentlich einfach weiter beobachten sollte, aber so mehr war das auch nicht. Mhm. Und dann denke ich aber, dass wenn ich da halt mit jemandem gesprochen hätte, dass dann halt nicht so weitergelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Okay. Also dann, deswegen wollte ich das jetzt so nennen. Mhm. Und dann so, ich finde, da, wo es dann wirklich losging, es war so in der Ehephase, da war ich 16, da bin ich halt in eine Klasse gekommen, wo es mir nicht so gut ging. Und also ich denke, dass das so der Anschubser, Auslöser war. Mhm. Und da war das dann halt so dieses jeden Tag dahingehen. Und also mir ging es halt irgendwie generell nicht so gut. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, woher das kam, dass mir nicht gut ging. Aber ich weiß, dass nicht die Klasse der Hauptgrund war. Mhm. Also das war halt so dieses Zusätzliche, was halt einfach zu viel war, wo ich nicht mit umgehen konnte. Ich glaube, dadurch, dass das so ein Ort war, wo ich halt hingehen musste jeden Tag und mich so hingequält habe, war das halt nochmal so ein bisschen extremer. Also so, ich hatte halt dann gar keinen Bock aufzustehen, wollte am liebsten zu Hause bleiben, den ganzen Tag schlafen oder so. Mhm. Dadurch, dass ich halt dann jeden Tag dahin musste, wurde einmal das halt dadurch alles schwerer und dann ging es mir ja so nicht gut. Mhm. Und es hat sich dann halt irgendwie irgendwann mal angefühlt, ja, so als ob halt alles dunkler wäre, also so vom Sehen her und alles grau und als wäre mein Körper irgendwie so richtig schwer. Also ich bin halt manchmal irgendwie über den Schulhof gelaufen und so am liebsten hätte ich mich dann einfach so auf den Boden gelegt, weil ich nicht mehr weiterlaufen konnte, weil es halt irgendwie so anstrengend war. Und ja, und dann hat das, glaube ich, auch irgendwann mal angefangen, dass ich halt einfach so diesen Zustand nicht mehr ertragen konnte. Und dann.
Und daraus folgte dann so dieses, ich kann nicht mehr.
Genau.
Und oder ich will nicht mehr hier sein.
Ja, und es war auch am Anfang gar nicht so extrem direkt. Also es war erstmal so dieses, ja, am liebsten würde ich einfach den ganzen Tag schlafen oder ich will morgen nicht aufstehen, ich will morgen halt weiter im Bett liegen. Und dann war es irgendwann mal so, dass ich mich halt nur noch darauf gefreut habe, dass ich schlafen gehen kann, weil ich halt dann nicht mehr so da bin, sozusagen.
Und würdest du aus heutiger Sicht sagen, das war jetzt schon suizidal oder war das eigentlich eher noch so ein Vorstadium?
Ich würde sagen, es war so ein Vorstadium.
Ja, ja. Und das, was du mit 13 bis 15, 16 erlebt hast, war eigentlich eher so eine Auseinandersetzung mit Tod und irgendwie Dasein und wer bin ich und finde ich das interessant oder so, mich damit zu beschäftigen und sowas.
Ich würde sagen, also ich denke, dass ja irgendwie jede Jugendliche, die in die Pubertät kommt, so diese Gedanken mal hat. Ja, also weil man fragt sich ja dann so, okay, so was ist meine Aufgabe, was ist mein Sinn des Lebens? Und dann denkt man ja auch irgendwie so darüber nach. Mhm. Ich würde sagen, dass bei mir schon irgendwie ein bisschen so slightly extremer war, aber es nicht so, also ich würde es nicht suizidal oder Suizidgedanken oder so nennen. Mhm.
Und dann hast du jetzt geschildert, also so mit 16, ich würde das ja so benennen, dass das eine Depression war, die dich da ereilt hat. Und mit diesen ganzen Ausprägungen von Erschöpfung und von Müdigkeit und von einer Hoffnungslosigkeit und auch das, was du beschreibst mit diesem, so die Welt wird grau, das ist ja auch wissenschaftlich ganz nett untersucht, dass das so tatsächlich das Sehvermögen ja anders wird und so. Aus diesem Zustand heraus kamen dann eben diese Suizidgedanken auf.
Ja.
Kamen die schleichend, kamen die mit einem Schlag in dein Leben, in deinen Kopf oder wie war das?
Also ich glaube, die haben sich so reingeschlichen. Mhm. Das hat so angefangen, halt ja klar, erstmal das mit dem Schlafen.
Ja.
Und dann irgendwann mal war das, glaube ich, so, dass ich halt irgendwie draußen stand in der Pause oder im Unterricht saß oder so und alles halt irgendwie super anstrengend war, dass ich mir halt einfach gewünscht habe, dass ich nicht da bin. So, und dann habe ich halt überlegt, okay, wie bin ich nicht da? Und dann weißt du ja, okay, ich existiere nicht und was mache ich, damit ich nicht existiere, mich umbringen. Also es war irgendwie so ein Gedankengang.
Aber das war nicht so, dass du quasi sagst, ich will nicht mehr da sein, also ich gehe nach Hause und lege mich ins Bett. sondern so quasi, ich will nicht mehr existieren.
Ja, also das ist ganz lustig, dass du das sagst, gerade weil das hatte ich am Anfang und dann war ich auch immer so, ich habe dann auch voll oft gesagt, so, ich will nach Hause. Mhm. Und dann irgendwann mal hat sich es aber halt so angefühlt, dass es nicht mehr reichen würde. Also dass selbst wenn ich nach Hause gehe und mich hinlege,
die das Qual halt, immer noch da.
Ja, und dann habe ich halt immer trotzdem noch gesagt, ich will nach Hause, aber das war halt dann für mich so dieses, ja, ich will jetzt sterben.
Okay.
Ich finde, das war so die, dass ich das so voll gemerkt habe. So eine
Metapher
habe.
Ja,
so richtig poetisch. Aber
will nach Hause. So.
Ja, genau.
Also viele Jugendliche erzählen mir, wenn sie mir von ihren Suizidgedanken erzählen, die auch sehr vielleicht schlimm waren und bedrängend, dass sie, der große Wunsch war eigentlich der einer absoluten Ruhe und Stille. Und nicht nach dem, ich will gar nicht, dass es mich nie mehr gibt, sondern ich brauche jetzt so eine absolute Ruhe und Stille. Würdest du das so quasi damit beschreiben? Mit deinen Gefühlen trifft es das oder war das bei dir so ein bisschen anders?
Also ich weiß, dass ich, als ich Suizidgedanken hatte, nicht diesen Gedanken, also ich habe halt auch so darüber nachgedacht, weil so mir war das auch bekannt, dass es halt so dieses, ja, man möchte nicht sterben, sondern man möchte einfach nicht, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist, also dass man da halt rauskommt. Und da habe ich mich halt auch so mit beschäftigt und dann war es aber auch irgendwie immer so, dass ich nicht, also ich habe halt dann so überlegt, so, okay, in ein paar Jahren möchte ich da immer noch da sein oder halt so, keine Ahnung, so wenn ich 50 bin oder so. Und es war halt immer so diese, ich weiß nicht, es war irgendwie so für mich ausgeschlossen, dass ich da noch lebe. Also so mir einfach so ein Fakt, dass ich da tot bin.
Also war irgendwie mehr als nur diese Ruhebedürfnis und die Stille.
Ja.
Sondern mehr was Längeres eigentlich.
Ja, aber wenn ich so jetzt zurückdenke, so mir geht es ja jetzt relativ gut, dann habe ich auch nicht so diese Gedanken. Deswegen finde ich, kann man schon sagen, dass es so ist, dass man halt aus der Situation raus möchte.
Ja, und ich fand es spannend, dass du aber sagst, du konntest sogar, irgendwie gab es so eine Art von Reflektieren, dass du sagst, ah ja, ich weiß, dass man so fühlt und denkt. Also, dass du quasi das so konntest. Ne?
Ich glaube, das war am Anfang so noch, als es noch nicht so extrem war.
Und als es dann schlimmer wurde, war das dann so, dass du in so, also so starke Hoffnungslosigkeit gespürt hast, Traurigkeit, emotionale Taubheit?
Ja, das auf jeden Fall.
Nichts, so eine Leere, nichts mehr zu fühlen?
Voll, also es war irgendwie so dieses, wie so ein, ich weiß nicht, also ich beschreibe es so gerne mit so einem Geist, der halt durch die Gegend wandelt. Ja, ich finde so, es war irgendwie dieses, ja, man ist so versunken einfach in so einem Loch und drumherum waren halt Wände und es ist dunkel und sonst nichts mehr. Und es ist irgendwie so, da kommt auch irgendwie nicht mehr viel an, was andere Leute zu einem sagen oder was andere Leute dann für einen machen oder so. Es ist ja irgendwie immer voll oft so, dass sagt das, wie sie da alle Menschen irgendwie denken, dass keiner sie liebt.
Ja.
Und dass sie sich umbringen das dann und das auch voll.
Ach so, dass das so gelabelt wird, das, ja, das wäre so ein egoistisches Verhalten, wenn man sich umbringt. Ja,
so, aber man weiß ja, also ich wusste zumindest, dass Leute mich mögen oder halt auch lieb haben und dass denen das dann auch schon wehtun wird. Aber es war mir halt irgendwie so ein bisschen egal, weil wenn ich tot bin, dann kriege ich das ja nicht mehr mit. Also zumindest in meinem Glauben.
In deinem Konzept, was du da hattest.
So. Und das war halt irgendwie so diese, ich finde auch so diese Taubheit,
Das ist ja, wird ja auch oft bei der Depression so beschrieben. Also viele Menschen denken, depressiv sein bedeutet traurig sein. Depressiv sein bedeutet ja oft nichts zu fühlen.
Ja, voll.
So eine Leere zu haben und auch unter dieser Leere und dem Nichtsfühlen so stark zu leiden. Und die Traurigkeit wäre wenigstens eine Emotion wieder, ne? Ich finde es interessant, wie du das beschreibst und das macht es auch nochmal so klar, dass es natürlich nicht immer gleich ist und bei jedem Jugendlichen, der Suizidgedanken, Fantasien hat, muss alles jetzt gleich erleben. Und trotzdem habe ich zum Beispiel viele Jugendliche auch erlebt, die zum Beispiel auch sagen, ich bin eine Last für andere zum Beispiel. Also das war sowas, was ich sehr häufig höre. Also ich kann nicht mehr, aber ich bin ja für andere auch nur eine Last und ich bin nichts wert. Ohne mich ist es vermutlich für alle auch besser.
Also das hatte ich so extrem nicht, aber ich hatte ab einem gewissen Zeitpunkt immer so, dass ich halt irgendwie dachte, dass ich voll die Stimmung runterziehe. Also das eigentlich
in Gruppen bei Freundinnen.
Ja, genau, das schon besser wäre, wenn ich jetzt nicht da wäre. Aber ja, so, ich hatte auch, also ich habe ja auch viel dann mit einer Lehrerin von mir gesprochen.
Genau, wie ist das passiert? Also es gibt ja so diesen Mythos, dass man ja besser quasi jemanden nicht ansprechen soll. Also so diese Frage, also da macht sich jemand Sorgen um jemand und dann gibt es quasi so die Überlegung, sollte man, oder es gibt die Frage, sollte man jetzt diese Person ansprechen oder besser nicht? Und dann gibt es die eine Meinung, die sagt, nee, dann weckt man ja schlafende Hunde. Die wissenschaftliche Meinung sagt was klar anderes, dass das also gar kein Problem ist und dass es auch besser ist und präventiv und auch der Jugendliche, die Jugendliche dadurch auch entlastet werden kann. Aber wie war das? Bist du auf jemanden zugegangen oder hat dich jemand angesprochen?
Es gab mehrere Versuche und mehrere Gespräche. Ich hatte eine Lehrerin, glaube ich, mit der ich gesprochen habe. Also ich war halt, also ich kann das gar nicht so einfach so meine Gefühle raushauen, sagen, was ist. Ich denke, das ist auch in so, wenn man jetzt Depression hat oder Suizidgedanken, ich glaube, das kann fast keiner. Oder ja, das ist zumindest halt ja sehr schwer. Ja. Und dann habe ich es halt so irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass mir halt nicht gut geht in der Klasse und mit allem anderen, was so los ist. Und
also eher so erstmal drumrum
geredet. Ja, genau. Ja, und das hat sie halt leider nicht so verstanden. Und dann war ich auch erstmal so richtig, okay, es hat eh keinen Sinn, wenn ich mit jemandem rede, weil mir kann keiner helfen oder also halt die wissen nicht wie oder es versteht keiner oder so. Das hatte ich auch meinem damaligen Freund, weil dem habe ich das halt auch erzählt, so dass ich mich umbringen möchte. So, da ist halt, also war halt gar nichts. So.
Gar nichts passiert.
Ja, ich glaube, der war halt auch einfach ein bisschen überfordert dann damit, aber so, deswegen generell dachte ich dann halt irgendwie, okay, so, mir kann keiner helfen. Und dann hatte meine Mutter ein Elterngespräch mit meiner Tutorin. Und hat der halt nochmal so erzählt, dass es mir nicht gut geht in der Klasse. Also es hat sie auch anscheinend, also so sie wusste, dass ich die Klasse nicht mag, dass ich die auch wechseln wollte und so weiter. Und die hat mich da auch für unterstützt, meine Mutter. Aber so, wir haben gar nicht darüber geredet, dass es mir nicht gut geht in der Klasse oder so. Also ich denke, ich glaube, das hat sie einfach selbst gemerkt. Und hat das dann meiner Tutorin erzählt und dann hat meine Tutorin mich halt angesprochen da drauf. Und dann haben wir halt so ein bisschen geredet und auch so, also da hat sie mich, glaube ich, irgendwann mal gefragt, so ja, also mit Selbstverletzung und so, wie das ist. Und dann ganz am Ende von dem Gespräch meinte ich dann so, ja, übrigens, ich möchte auch nicht mehr leben. Und so kam das halt dann. Und dann meinte sie, ja, okay, so dann machen wir jetzt mal einen Termin halt bei der Jugendhilfe und so. Okay, ja. Hat das halt alles so ein bisschen eingeleitet. Das hat ganz gut geklappt. Ich wollte auch erst gar nicht in Therapie. Dann haben wir aber zusammen halt und rausgesucht.
Es erinnert mich an eine junge Frau, die mal bei mir war und also in Bezug auf, manchmal sind es so kleine Wörter, kleine Sätze und die war dann sehr lange weg im Urlaub und dann sind irgendwie Termine ausgefallen. Sie kam irgendwann mal dann wieder nach einer langen Zeit und ich hatte sie dann irgendwann mal so gefragt, wie es ihr gerade geht und dann sagte sie, also sie lachte so und sagte, ich werde mich am liebsten ja vor die S-Bahn geworfen und dann redet sie weiter und redet weiter und ich stelle Fragen und sie redet weiter und währenddessen wir so reden, kam mir irgendwann mal der Gedanke, warte mal, was hat die gerade gesagt? War das ernst? War das ein Witz? Und dann habe ich sie gefragt, habe gestoppt, habe gesagt, du hast gerade das und das gesagt. Und dann fing sie an zu weinen, ganz, ganz heftig und sagte, sie kann überhaupt nicht mehr. Und es war tatsächlich dann so, dass sie direkt von mir in die Klinik ging. Und für mich war das so deutlich, dass ich dachte, ich hätte es beinahe überhört. Also es fehlte überhaupt nicht viel, dass ich das abgetan hätte als Scherz. Das führt vielleicht zu einer anderen Zahl nochmal, denn oft gibt es auch diesen Mythos, dass also Menschen, die sagen, sie wollen sich umbringen, dass sie es nicht tun würden, dass sie das nur machen, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Es ist aber so, dass 85% der Jugendlichen, die durch den Suizid sterben, die haben das vorher angekündigt. Man darf und man muss dieser Ankündigung auch glauben und man muss das ernst nehmen.
Das regt mich auch so auf, dieser Satz. Dasselbe gibt es ja auch mit Selbstverletzungen, dass das halt nur so dieses Aufmerksamkeitsding wäre. So. Und ich denke mir halt immer, ja, okay, so selbst wenn es für Aufmerksamkeit ist, dann ist es ja irgendwie eine Aufmerksamkeit, die Person braucht, sondern gibt ihr halt Aufmerksamkeit. Ja.
Also man muss sagen, du hattest irgendwie den Mut, quasi im letzten Satz des Gesprächs das zu sagen, wie es dir geht. Und daraufhin wurde die Lehrerin aber aktiv.
Ja.
Hat sie dich dann direkt zur Jugendhilfe gebracht oder bist du noch nach Hause? Also wie fühltest du dich dann entlastet oder?
Ja, also ich glaube, es hat natürlich halt erstmal voll gut getan, das so auszusprechen und dann darüber zu reden. Ich glaube, sie hat mich dann noch gefragt, wie akut das ist. Und hat es halt dann so eingeordnet und sie meinte dann auch so, weil ich wollte nicht zur Jugendhilfe und sie meinte dann so, ja, okay, aber so, wir müssen da jetzt halt was machen, so, wir können das nicht einfach so stehen lassen, bis du dich halt nur umbringst und dass ihr halt irgendwie lieb werdet, dass wir da hingehen und ich glaube so, das hat mir irgendwie voll geholfen, weil das ist so nochmal dieses, okay, wir machen das jetzt nicht wegen mir so auch, sondern auch halt so, weil sie das so möchte irgendwie. Ich kann es nicht so ganz beschreiben, aber das ist so irgendwie so.
Du wurdest so ein bisschen geschoben, aber das war, also die Verantwortung lag auch ein bisschen bei ihr und du bist so mitgegangen.
Genau,
so,
also
und,
ja, genau das. Und ich dachte auch immer, dass ich, dass mir nicht schlecht genug geht, damit ich Hilfe bekommen kann. Und dass halt, dass ich nicht wichtig genug bin, dass ich Hilfe bekomme. Und ich glaube, deswegen war das irgendwie so eine Erleichterung, so dieses, okay, das, das ist in Ordnung, weil es ist nicht wegen mir.
Ja. Und auch das, das sind auch wieder so Sätze, die wir unheimlich ernst nehmen können. Ne? Also ich meine, diese Sätze, die so ausdrücken, dass ich so einen ganz geringen Selbstwert habe und mich überhaupt nicht schätze und mich wertlos fühle und eben als Belastung. Und in der Regel sagen auch immer die Menschen, denen es am schlechtesten geht, weiß nicht, ob ich einen Therapieplatz verdient habe. Oder die sagen dann, ah, ich glaube, ich nehme jemandem anderen was weg. Das sagen immer nur die, denen es ganz schlecht geht. Also da sieht man schon die, sag ich mal, so das eingeengte Denken. Weil wir gerade nochmal bei dem Punkt waren, wurdest du drauf angesprochen und gefragt oder kam es von dir? Du hast ja gesagt, es kam jetzt von dir und dann war das aber auch sehr entlastend. In dem Kontext wird auch oft der Werther-Effekt benannt und auch dann quasi falsch verstanden, dass man quasi sagt, wenn man jetzt über Suizidalität spricht, dann würden es Leute vielleicht machen, so, weil eben man den Werther-Effekt so versteht. Das ist aber so nicht. Der Werther-Effekt kommt von die Leiden des jungen Werthers, also von Goethes Werk, was er geschrieben hat. Und das war so, dass das dann, als es veröffentlicht wurde, dann anschließend die Suizidrate hochging, die das quasi aber genau so gemacht haben, wie Goethe das in seinem Buch geschrieben hat. Und heute sagt man quasi dazu, dass also durch die mediale Berichterstattung über Suizide es Nachahmungstaten gibt. Und man muss aber wissen, dass es dabei darum geht, dass also diese Suizide quasi ganz emotional und detailliert quasi aufgeladen berichtet werden und dadurch dann eben erst diese Nachahmungstaten kommen. Aber nicht, wenn ich quasi jetzt jemanden frage, hast du gerade Suizidgedanken? Und im Gegensatz dazu gibt es diesen Papageno-Effekt.
Von der Zauberflöte.
Genau. Und da geht es darum, dass der Papageno ja auch ganz verzweifelt ist und auch suizidal. Und dann kommen, glaube ich, drei Freunde und setzen sich zu ihm und reden mit ihm und fangen ihn auf. Und da weiß man, also dieser Papageno-Effekt funktioniert so, dass auch eine mediale Berichterstattung über so positive Erfahrungen und auch eine Berichterstattung über Bewältigungsstrategien, die können auch Menschen positiv beeinflussen. Also das als Gegensatz zu dem Werte-Effekt. Aber man darf quasi den Werte-Effekt nie verwechseln damit, dass ich niemanden ansprechen dürfte, weil dann könnte es passieren. Sondern das ist was ganz, ganz anderes. Ja. Zum Werte-Effekt nochmal genauer. Wieso funktioniert es eigentlich oder warum passiert es? Und das sind so psychologische Effekte, wie zum Beispiel, dass die Person, die, also erstmal muss sie natürlich emotional instabil sein oder in einer akuten psychischen Krise. Das kann sein wie Liebeskummer oder Mobbing oder irgendein Stress, dass die sich sehr stark mit der Person, die sich suizidiert hat, ganz stark identifiziert und quasi für sich sagt so, ah, wir haben vielleicht die gleichen Probleme gehabt und diese Person hat es so gelöst, also ist das eine Art, die Probleme zu lösen. Zum anderen ist es auch so, dass es manchmal auch so Verstärkung durch soziale Umgebung gibt. Da gibt es, das war jetzt auch vor kurzem medial unterwegs, dass es Foren und Gruppen gibt, Social Media, die eben auch Suizid verharmlosen. Und manchmal gibt es aber auch den Grund, dass Menschen, die eben in einer wahnsinnigen Selbstwertkrise sind, dann eben die Fantasie haben, dass sie posthum dann Aufmerksamkeit und Ruhm bekommen, weil sie sehen ja an dieser medialen Berichterstattung von diesem Suizid, was das für Wellen geschlagen hat. Und dann erhoffen sie sich, okay, also so eine Welle wird dann auch mit mir quasi dann laufen.
Aber ganz kurz, weil du sagst ja immer mediale Aufmerksamkeit, so beim Werther-Effekt war das, also der ursprüngliche Werther war ja jetzt nicht so medial unterwegs.
Nee, das waren einfach nur, so, das hat sich wohl gut verkauft, das Buch, und dann wurde es nachgeahmt. Und Man hat das ja erst dann später, ich weiß nicht, wann man das angefangen hat zu untersuchen wissenschaftlich, und hat dann eben festgestellt, wenn eben die Berichterstattung sehr stark ist und sehr detailliert der Suizid beschrieben wird und so weiter, dann gibt es diese Nachahmungseffekte. Und dann hat man das so genannt.
Ich glaube, das ist ja auch generell schon so, wenn man jetzt irgendwie in den Medien nennt, wie man sich umgebracht hat.
Das ja,
muss
genau.
Ja gar nicht so das detailliert will,
also,
sein.
Genau, es gibt eigentlich eine Regelung unter den Medien, dass man bei Suizid sehr wenig berichtet, also überhaupt nicht ins Detail geht. Es gibt leider Medien, die sich nicht an diesen Kodex halten, aber im Grunde ist es, weil man das weiß, was es für schlimme Auswirkungen hat, verzichten die meisten drauf und schildern aber nur, hat sich suizidiert, aber nicht wie.
Ich glaube, das war ja auch, also der Werte-Effekt war ja auch bei Kurt Cobain.
Genau, so. Ja. Du sagtest, du warst bei der Jugendhilfe und ihr habt euch dann, du hast dir dann auch eine Therapie gesucht. Wie ging es weiter bei dir? Also du hast gesagt, erstmal war das sehr entlastend, darüber zu reden, auch bei der Jugendhilfe.
Also mir ging es, also es war dann so Frühling, würde ich sagen. Mir ging es dann eigentlich das restliche Jahr relativ gut, also das restliche Schuljahr und dann den Sommer auch über. Und dann im Winter wurde es dann, glaube ich, wieder schlechter. Also dann hatte ich auch, also da wurden dann auch die Suizidgedanken stärker. Und da war es dann auch so, dass ich das erste Mal in einer Notfallambulanz war, also Psychiatrie. Also ich bin dann nicht dort geblieben, sondern ich bin da hingegangen, war so, hallo, mir geht's nicht gut. Und dann bin ich wieder gegangen. Das war dann so, dass ich da einfach Angst bekommen habe, dass ich mir was antue, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Da war dann auch wieder das mit dem, ich möchte nach Hause. Und dann bin ich auch zu meiner Lehrerin gegangen und habe der das erzählt. Und dann hat mich die Jugendhilfe zur Psychiatrie gefahren.
Und aber dort wurdest du gefragt, ob du dich von den suizidalen Gedanken irgendwie distanzieren kannst, ob du dir was antust. Und da konntest du ehrlicherweise sagen, nein, mache ich nicht. Also warst du da schon wieder entfernt von oder war das, war das?
Also ich
warum bist du nicht dort geblieben?
Ich glaube, es war irgendwie vor allem dieses, dass ich was gesagt habe, dass was passiert ist. Das ist halt alles so mal ein bisschen, also dass halt alles rauskam irgendwie.
Ja.
Das war, glaube ich, dadurch ging es mir auch schon besser und dann bin ich, also so.
Ja.
Okay. Habe ich dann auch ehrlich geantwortet und bin dann gegangen. Das zweite Mal, also ich war zweimal in der Notfallambulanz und das zweite Mal war, glaube ich, so ungefähr, ich weiß gar nicht, ob es ein Jahr später war oder ein paar Monate. Da war es ein bisschen stärker. Also es war so, dass ich da mir auch halt schon so einen Plan gemacht habe, irgendwie so eine Art To-Do-Liste mit halt Sachen, die ich vorher erledigen muss und ein Datum gesetzt habe und es halt irgendwie, es halt auch so super viel geplant habe und so und dann so einen Tag vorher, glaube ich, oder am selben Tag, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, war irgendwie, wir dachten irgendwie Bio und ich wollte nicht in den Raum reingehen. Und dann saß ich draußen mit einer Freundin von mir und wir haben dann irgendwie so richtig lang geredet. Und dann irgendwann mal war ich so, ja, so eigentlich würde ich mich gerne umbringen. Und die hat dann halt auch meine Biolehrerin dazu geholt und dann habe ich mit der geredet und dann kam auch wieder meine Tutorin und dann kam meine Mutter.
Also die wird geholt, wird gerufen.
Genau, und dann gab es richtig viel Diskussionen, weil ich natürlich nicht in eine Klinik wollte, also oder halt in die Notfallambulanz. Und dann hieß es halt so, okay, wir gehen jetzt am nächsten Tag dann dahin.
Ah, okay.
Und es war auch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich es schon so als Lügen bezeichnen würde oder so, aber es war, meine Mutter wusste zum Beispiel gar nicht, dass ich mir so eine Deadline gesetzt hatte. Und meine Lehrerin hat ihr das dann halt auch geschrieben irgendwann mal später, aber davor waren wir noch so beim Bäcker und so und dann kam mir halt auch so der Gedanke, okay, ich will jetzt gerade alleine Brötchen, ich könnte jetzt einfach halt weglaufen, so. Also eigentlich total absurd, aber irgendwie war das halt dann. Und dann gab es dann auch diese Diskussion mit, wann ich in die Notfallambulanz soll, wegen dieser Deadline, weil meine Mutter halt dann davon wusste. Und da war, also da bin ich auch tatsächlich nicht dort geblieben. Ich bin dann auch wieder gegangen und ich weiß gar nicht, ob es da besser gewesen wäre, wenn ich da geblieben wäre. Aber
also viele Menschen, die dann in die Klinik gehen, die erleben das ja auch als entspannend, also weil sie dann nicht mehr die Verantwortung über sich haben. Und in dem Moment haben sie oft so das Gefühl, ich kann gar nicht mehr auf mich aufpassen und ich will nicht mehr aufpassen. Gleichzeitig gibt es ja trotzdem noch irgendwie so einen Lebensfunken. Und dann ist es so, dass sie quasi, also so erlebe ich das oft, dass sie dann quasi die Verantwortung ja dann der Klinik geben. Und das führt dann zu so einer Entspannung, was viele sehr positiv berichten erstmal. Das hattest du aber irgendwie nicht, das war nichts, wonach du so gestrebt hast.
Nee, also ich hatte eher so, also erstens hatte ich halt voll das Gefühl, dass man mich einsperrt. Und dann hatte ich Angst, weil meine beste Freundin auch in der Klinik war und die halt super lange dort bleiben musste. Und ich hatte halt Angst, dass mir das auch passiert und ich dann mein Abi nicht mache in dem Jahr oder so. Ja, ich mochte auch die Klinik einfach an sich nicht, glaube ich. Also
wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, ab wann gilt man eigentlich als suizidal und wie könnte man das merken bei jemand anderen? Ich würde noch mal so interessieren, es gibt ja einmal so direkte Hinweise, dass jetzt jemand sagt, wie du das jetzt der Freundin gesagt hast draußen vor dem Bio-Raum, so ich will mich umbringen. Und dann gibt es ja aber auch so indirekte Hinweise, dass jemand so sagt, ich bin eine Last für alle, ich kann nicht mehr. Und dann gibt es aber ja so allgemeine oder allgemeinere Hinweise wie, dass Menschen zum Beispiel aggressiver sind und reizbarer, dass sie sich so sehr stark zurückziehen, auch von ihren Hobbys, von ihren Freundinnen und Freunden, also nur noch zu Hause sind, starke Stimmungsschwankungen haben. Du hast auch das selbstverletzende Verhalten angesprochen, auch das gibt's häufig.
Und dazu müsste man auch nochmal sagen, finde ich, nicht alle Leute, die sich selbst verletzen, wollen sich umbringen, weil irgendwie ist das auch voll, das denken irgendwie voll viele Leute.
Es gibt nur einfach eine Häufung, dass Menschen, die Suizidversuche unternommen haben, auf selbstverletzendes Verhalten haben. Weil man da weiß, das hängt eher mit so einer Impulskontrolle zusammen, dass die da manchmal schwierig ist quasi. Und dann gibt es ja noch so Hinweise wie einfach, also so ähnlich wie bei einer Depression, auch schlechter Schlaf, man isst sehr wenig. Und auch was sehr häufig auffällt, ist, dass die Leistungen schlechter werden in der Schule. Was mich interessiert, gab es so Hinweise auch bei dir? Ist das denn jetzt, sag ich mal, neben deiner Mutter oder einer Lehrerin auch Freundinnen und Freunden aufgefallen? Also ich meine, deinem Freund damals hast du es gesagt und er hat null reagiert, aber ist denn jemand von deinen Freundinnen und Freunden auf dich zugegangen? Oder würdest du sagen, dass du hast es dich nicht verändert?
Am Anfang, so in der Ehephase, glaube ich nicht. Da war ich auch noch voll gut in der Schule. Da ist, glaube ich, niemandem aufgefallen. Dann später, aber also ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz sagen, weil ich weiß nur von ein paar Leuten oder ja von meinen Lehrern in erster Linie, glaube ich, dass sich Freunde und Freundinnen von mir bei ihr erkundigt haben, wie es mir geht.
Ah, okay.
Also ich weiß halt nicht, inwiefern die das dann halt mitbekommen haben oder das selbst irgendwie gemerkt haben oder so. Deswegen weiß ich, also kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube, was man auf jeden Fall bei mir hätte merken können, ist, dass ich irgendwie langsamer werde. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Symptom davon.
Jetzt bei der Depression, ne? Dass man irgendwie langsamer wird, auch im Denken, mit den Konzentrationsschwierigkeiten hat, Aufmerksamkeitsprobleme.
Und Körperhygiene und sowas.
Aber das ist ist tatsächlich auch ein Hinweis, kann ein Hinweis sein.
Also ich glaube,
wenn das vernachlässigt wird,
So. Meine Haare und so. Ich habe für eine längere Zeit kein Wasser gesehen und also so solche Sachen oder keine Ahnung, sowas wie, dass es einem egal ist, wie man aussieht, sich anzieht. Also so nicht im Sinne von einem guten egal, sondern so, dass man halt gar keinen Bock mehr hat auf irgendwas und dann einfach so das anzieht, was gerade rumliegt, weil das am wenigsten Energie kostet und so.
Ja.
Dann so Sachen wie, dass man sich nicht mehr verabredet.
Ja, dieser Rückzug,
Was ich noch voll oft hatte, also so, das muss nicht immer sein, aber wenn Leute einen fragen, wie es einem geht, dann fragt man ja meistens zurück.
Ja.
So einfach, weil das so gesellschaftlich. Das habe ich nicht gemacht, als es mir schlecht ging.
Also, du hast nur geantwortet und dann war es das.
Genau, weil ich so darauf fixiert war, erstens so zu tun, als ob alles okay wäre. Oder halt einfach auch, weil das so viel Energie gekostet hat, schon alleine zu antworten auf so eine Frage, dass ich dann nicht noch mal fragen konnte, wie es meinem Gegenüber geht.
Okay.
So, also sowas. Und halt ja so dieser Rückzug, dass man auch irgendwie total so zerstreut ist. Also so, ich wusste irgendwie nie richtig, wohin mit mir. So, ich konnte nicht alleine sein, ich wollte aber auch nicht unter Leuten sein. Ganz oft auch, dass man einfach nicht antwortet. Also, dass man einfach nichts sagt mehr. Dass man in der Gruppe steht und da halt so.
Ja, und man wird so immer stummer.
Genau, sowas.
Wenn dir das jetzt auffällt als Freundin von jemandem, der dem es scheinbar so geht, wie du das jetzt beschrieben hast. Dann stellt sich ja irgendwie oft die Frage, wie gehe ich damit dann eigentlich um? Hattest du das in deinem Freundeskreis auch mit anderen? Also hast du das schon beobachtet, dass es anderen schlecht ging? Und falls ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, hatte ich. Also ich habe erstmal, glaube ich, gefragt. Also, ich habe halt gesagt, dass mir das aufgefallen ist, dass die Person leiser geworden ist. Mhm. Oder auch wenn mir halt so Selbstverletzungswunden aufgefallen sind oder so, habe ich das halt angesprochen. Mhm. So jetzt nicht irgendwie so, ja, was hast du denn da? Sondern
ja, halt
so,
ja, also das gibt es leider auch, genau. Ja.
Ich finde das halt
aus vor allem, so einer komischen Neugierde, ja, aber da ist kein Mitgefühl verbunden, ja, oder Interesse am anderen, sondern es ist irgend so eine komische Neugierde.
Ja, genau. Mhm. So vor allem, wenn man sowas fragt, oft weiß man es ja, was es ist. So, ja, dann fragt nicht so, ja, blöd. Ja. Ja. Ich habe halt dann so gefragt, sowas wie, ja, so mir ist das aufgefallen, dass du da Wunden hast, hast du dich da selbst verletzt? So, ja. Und dann kommt man ja irgendwie so ins Gespräch. Auch, ich glaube, es hilft auch vielen, wenn man so selbst betroffen ist, dass man jetzt nicht irgendwie so 5 Stunden über sich selbst labert, aber sowas sagt wie so, ja, so, ich habe Depressionen oder ich hatte auch schon mal Suizidgedanken, so.
Also wenn du quasi selbst dich öffnest und eine, also so quasi so eine Hürde runterbrichst, also indem du so ein Vorbild bist.
Ich weiß jetzt nicht, ein bisschen
schwer formuliert, ja, genau. Also ich wollte damit sagen, du zeigst dich selbst verletzlich, indem du quasi von etwas erzählst, was vielleicht schambesetzt ist, ja, oder genau, so. Und damit öffnest du für die andere Person vielleicht so eine Tür, da so auch sowas.
Space.
Ja, genau, auch sowas zu machen. Ja, ja. Okay. Ja, genau.
Ja, und dann war es oft so, dass die Person halt gesagt hat, dass sie Suizidgedanken hat. Oder einmal war es so. Nicht oft. Und dann meinte ich so, ja, okay, können das nicht einfach so stehen lassen? Lass uns zur Jugendhilfe gehen. Also eigentlich genau das, was meine Lehrerin gemacht hat. So ein bisschen die Verantwortung zu übernehmen, aber nicht sich selbst verantwortlich machen dafür. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn man das so sagt, aber so, man muss Bescheid sagen, weil es, glaube ich, irgendwie sowas ist wie unterlassene Hilfeleistung sonst. Wenn man nicht die Kapazität dafür hat, der Person so zu helfen in so einem Ausmaß, dann muss man das nicht machen.
So. Also genau, ich würde gerne nochmal unterstreichen, also direkt ansprechen, das ist wichtig. Also auch da wieder nicht denken, wenn ich jetzt was anspreche, dann hebe ich den erst auf die Gedanken oder was auch immer, sondern direkt ansprechen und sich trauen. Geht es dir schlecht? Denkst du manchmal daran, dass du nicht mehr leben willst, dass du nicht mehr kannst?
Ja.
Danach hast du auch jetzt was beschrieben, was sehr wichtig ist. Du hast das ganz ernst genommen. Also du hattest ja das Erlebnis von deinem Freund, das war ja irgendwie anders, ne? Also er hat dann irgendwie geschwiegen und gar nichts gesagt. Und was auch sehr häufig passiert, was zumindest Jugendliche mir erzählen, ist, dass es eben bagatellisiert wird. Ja, also so, es wird wieder besser.
Ach so,
mach nicht so rum, morgen geht die Sonne wieder auf. So, ja.
Ach so, no front. Also das höre ich immer eher von erwachsenen Leuten, also von Älteren.
Ja, genau. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, Erwachsene können viel, viel schlechter mit so einem Gefühl von Ohnmacht umgehen, was sich unweigerlich eigentlich bei jedem einstellt, wenn das Gegenüber sagt, ich will nicht mehr leben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass junge Menschen da fähiger sind. Warum und wie, weiß ich auch nicht, aber ich kenne das auch nur von Erwachsenen, ja.
Ja, also ernst nehmen, ansprechen.
Genau. Ja, genau. Und dann kommt dieser Punkt, den du gerade genannt hast, wie kann man damit dann selbst umgehen? Also wie du jetzt gesagt hast, ich finde das Wichtigste ist, dass man bei der Person ist, dabei bleibt und dann aber eben Hilfe organisiert. Und man muss nicht indem man da ist und indem man es nicht bagatellisiert, indem man die Person ernst nimmt und sagt, ich bin jetzt bei dir, aber ich möchte, dass Hilfe kommt, das ist die größte Hilfe, die man dieser Person geben kann.
Mir ist gerade noch eingefallen, vielleicht kannst du da was zu sagen. Es gibt ja auch ganz oft, erstens, dass halt Leute dann sagen so, ja, ich bin suizidal, aber sag das keinem. So, vor allem bei Freunden, so dieses, ja, du musst jetzt das Geheimnis für dich behalten. Und dann zweitens ist ja auch oft so eine Art Drohung, also eine Suiziddrohung dabei. Oder so nach dem Motto, ja, wenn du das jetzt sagst, dann bringe ich mich um. Oder okay, ist so ein bisschen offene Beziehung jetzt gesehen.
Ja.
Wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um oder so. Wie könnte man mit sowas umgehen?
Also der erste Punkt mit dem, das ist jetzt ein Geheimnis, verrat es bitte nicht weiter. In dem Punkt sage ich, oder habe ich für mich so die Regel, ich behalte nur Geheimnisse, die mir gut tun und die mir nicht schaden. Und das sage ich dann auch der Person, dass ich dieses Geheimnis nicht für mich behalten kann. Und ich werde es anderen dann erzählen, die dann auch weiter Hilfe leisten, so in dem Sinne. Und ich habe auch junge Menschen schon erlebt, die das so gesagt haben. Und ich habe eigentlich nie erlebt, dass das negative Folgen hat. Der andere Punkt ist, wenn jetzt jemand mit Suizid droht, jetzt zum Beispiel in einer Liebesbeziehung, dann würde ich das ernst nehmen und würde sagen, ja, dann muss ich halt jetzt jemand holen, der dir hilft oder dich mitnimmt. Wobei das, glaube ich, das wäre dann nochmal jetzt im Genauen eine Folge für sich, wie man mit sowas umgeht, weil das wäre ja eine ziemlich toxische Beziehung halt, ja. Also wir wissen jetzt quasi nicht, ob die Person das ernst meint, aber wenn wir quasi sagen, 85% der Menschen, die sich umgebracht haben, haben es vorher angekündigt, dann könnte man natürlich auch sagen, naja, der kann schon ernst meinen. Das wäre auch nochmal ganz kurz der Punkt, was sind denn eigentlich Gründe für Suizidgedanken? Weil wir hatten da jetzt nur einen Punkt genannt, nämlich eigentlich die psychischen Erkrankungen. Also so wie starke Depression oder vielleicht auch eine Manie oder auch eine Schizophrenie. Da gibt es häufig suizidale Gedanken und Fantasien. Aber es gibt natürlich auch einfach Krisen, psychische Krisen, die urplötzlich und sehr schnell auftreten, wie eben zum Beispiel ein ganz heftiger Liebeskummer. Der kann schon zu einer suizidalen Krise führen oder auch starke Mobbing-Erlebnisse. Also fast alle Jugendlichen, die suizidale Fantasien haben, haben Mobbing erlebt. Also ich werde sozial ausgegrenzt und ausgeschlossen. Dann aber auch soziale Krisen zu Hause, also Streit der Eltern, Trennung der Eltern, Tod, Unfall, also alle diese Sachen können zu suizidalen Krisen führen. Mit diesem Geheimnis kommt auch sowas noch dazu, dass man, finde ich, den Menschen nichts versprechen sollte, was man nicht einhalten kann. Also auch da würde ich sehr darauf achten, gerade wenn auch die suizidale Person mich fragt, also auch in diesem Kontext wieder, behältst du das für dich und so weiter, gar ganz klar zu sein und nichts versprechen, was man nicht halten kann. Und immer quasi zu wissen, also wenn man das Gefühl hat, der Jugendliche ist wirklich suizidal, dann besteht Gefahr und dann braucht man Unterstützung. Und das wäre der nächste Punkt, also Unterstützung organisieren. Die Person niemals allein lassen, also auch wenn ich suizidale Patienten habe in meinem Praxiszimmer und wir haben besprochen, dass ich einen Krankenwagen hole und die dann in die Klinik gefahren werden, dann muss ich erstmal mein Telefon holen und auch in so Momenten bespreche ich das. Kann ich dich jetzt hier kurz alleine lassen? Ist das okay? Oder ist das für dich zu schwierig? Also und da lasse ich mir ein Versprechen geben oder bitte halt die Person mitzugehen, mein Handy holen. Also das ist so, lass die Person einfach nicht mehr alleine. Und dann halt anzubieten, dass man gemeinsam Hilfe holt, je nachdem, wo man ist. Also und das sind dann auch tatsächlich, können das Eltern sein oder Lehrer oder Schulsozialarbeit oder Therapeutinnen, Therapeuten. Und wenn aber akute Gefahr besteht, dann kann man immer die 112 anrufen und das schildern, wo man ist und um was es geht. Und die kommen immer sehr, sehr schnell vorbei und übernehmen dann den Jugendlichen oder die Jugendliche. Und da darf man sich auch irgendwie nie, wenn es geht, sich da schämen oder das komisch finden oder denken, das ist jetzt vielleicht überzogen oder so, sondern das darf man immer machen. Und ich habe das sehr häufig bisher erlebt und die gehen damit immer sehr, sehr gut um. Also wichtig ist, finde ich, dran zu bleiben, bei dem Jugendlichen, bei der Jugendlichen zu sein, ihr zu zeigen, dass sie nicht alleine ist, ihr quasi Unterstützung anbieten, nachfragen. Das sind dann aber auch Dinge, die dann auch wieder laufen, wenn es vielleicht auch ihr besser geht.
Ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, dass man auf sich selbst achtet halt. Also dass man sich nicht...
Ja.
Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, aber dass man nicht die Therapeutin, der Therapeut für die Person ist.
Mhm.
Also ich hatte es ja auch schon erzählt, dass ich einen Freund hatte, dem es nicht gut ging.
Ja.
Da war es halt so, dass der überhaupt keine Hilfe angenommen hat zu dem Zeitpunkt. Und ich mich dann halt irgendwie so voll verantwortlich dafür gefühlt habe, dass es ihm besser geht. Und dann irgendwie so alle meine Probleme seine Probleme waren.
Ja, ja.
Ja, und dadurch ging es mir dann auch nicht so gut. Also und wenn es einem selbst dann nicht gut geht, dann kann man der Person ja auch gar nicht richtig helfen. Deswegen finde ich es sehr wichtig.
Genau, ich würde immer sagen, dass das überfordernd ist und dass man das quasi in professionelle Hände geben darf oder auch in, sage ich jetzt mal so, in erwachsene Hände von Lehrerinnen oder Schulsozialarbeit. Die sind dafür, wenn es gut läuft, auch ein bisschen ausgebildet und wissen damit umzugehen. Und die haben dann auch für sich wiederum Supervision. Kommunikation oder haben eigene Settings, wo sie auch darüber reden können. Ich finde es nur wichtig, dass man für sich wirklich auf dem Schirm hat, das ist eine ganz existenzielle Situation, die einem wahnsinnig Angst macht, die einen ja wie so ohnmächtig und hilflos macht und dass man aber vielleicht diese paar Dinge so als Grundregel hat, ich bleib dabei und ich organisiere Hilfe und ich lass mich nicht belabern, dass ich jetzt hier das alles nur für mich behalte, sondern ich Geheimnisse, die mir schaden, werde ich immer erzählen. Das muss, also das würde ich gerne irgendwie geben als eine kleine Grundregel mitgeben, weil man sich sonst innerlich so ein bisschen vergiftet. Und dann hat man wirklich seine Verantwortung erfüllt und hat sie dann aber auch abgegeben. Und wenn man dann anschließend, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Redebedarf hat, auch dann Menschen suchen, wo man sich darüber austauschen kann und wo man sich auch irgendwie entlasten kann, damit es nicht so in einem drin steckt.
Ah ja, und die Telefonseelsorge gibt es auch noch, ist mir gerade noch eingefallen.
Ja, du meinst jetzt in Bezug darauf, ja, wo man sich selbst mal entlasten möchte.
Ja, generell, das heißt ein bisschen nicht im Kontext, aber so, also ja, nochmal also als Hilfe, Anlaufstelle und auch für Angehörige von Betroffenen.
Genau, und grundsätzlich natürlich, wenn da jemand zuhört, dem es selbst gerade schlecht geht und die Person fühlt sich isoliert und hat keine Freundin, keinen Freund, weiß nicht, wo sie sich hinwenden kann. Auch da gibt es, wie du gerade gesagt hast, sowas wie Telefonseelsorge oder Krisentelefone, wo man sich hinwenden kann. Das ist auch anonym, wenn man das möchte und man einem einfach mal erzählen kann und man vielleicht auch dort nochmal Tipps bekommt oder Hinweise. Und grundsätzlich dieses Gefühl, dass man das mal erzählt hat, kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Ein letzter Tipp noch. Es gibt leider dieses blöde Phänomen, dass Menschen, die lange suizidal waren, wo plötzlich wie gesund wieder wirken, das geht ihnen besser, sie sind wieder irgendwie, strahlen mehr Lebensfreude aus und man hat das Gefühl, das ist alles erledigt. Das ist aber leider häufig der Effekt dann, wenn diese Menschen beschlossen haben, ich werde mich umbringen, und dann entsteht oft so eine Entspannung aus diesem Wissen heraus, ich werde es auf jeden Fall tun. Und diese Entspannung führt dann dazu, dass andere denken, oh, das ist ja alles wieder okay. Das muss man dann manchmal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also es geht jetzt nicht darum, dass jetzt junge Menschen so detektivhaft irgendwie unterwegs sind und so das so abchecken wollen. Aber wenn man jetzt eine Freundin oder einen Freund hat, der dem es leider sehr lange schlecht geht und der vielleicht auch in Behandlung ist und so weiter, und bei dem würde man sehr schnell sprunghaft wahrnehmen, dem geht's besser oder ihr geht's besser, dann darf man auch darüber mal nachdenken. Und dann würde ich wieder empfehlen, einfach direkt ansprechen. Auch sowas ansprechen, dass man sich einfach Sorgen macht. Denn Prävention ist wirklich da die Hilfe Nummer eins.
Ja, dann würde ich mich mal verabschieden. Vielen Dank, Jörn, dass du heute mit aufgenommen hast.
Ja, danke schön, Elisa. Danke auch für dein Erzählen. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
Ja, tschüss.